Ich sehe hier, Frau Schenderlein, Sie haben unter anderem in Halle studiert. Waren Sie damals auch in der Palette feiern? Oder in der Esischorre? Oder im Turm?
Im Turm, ja.
Im Turm, ja.
wahrscheinlich auch in den anderen, aber das kann ich jetzt gar nicht mehr so genau sagen, ehrlicherweise. Ich musste dann immer bei meiner Freundin übernachten, weil ich habe halt in Leipzig gewohnt und bin halt, war so ein Pendlerstudent sozusagen. Und habe dann immer das halt genutzt, dann irgendwie bei Freunden dann zu nächtigen. Und ja, so genau kann ich mich dann auch nicht mehr erinnern.
Radio trifft Politik. Der VNet-Podcast zur Audiozukunft mit José Nasiandi.
Es geht um die Zukunft des Privatradios und darüber will ich heute reden mit Frau Dr. Christiane Schenderlein, Bundestagsabgeordnete der CDU. Guten Tag.
Ich grüße Sie, hallo.
Wir sollten dazu sagen, dass wir nicht in einem Raum sind. Sie sitzen in Berlin, ich in Düsseldorf in meinem Korrespondentenbüro. Wo genau erwischen wir Sie gerade in Berlin?
Unter den Linden, hier ist es mein Büro oder unsere Büros, auch von der AG Kultur und Medien. Ich darf ja auch die Sprecherin sein für Medien und wir fühlen uns ja eigentlich ganz wohl. Ist nicht so ganz nah dran, aber das ist insoweit positiv, weil man immer mal auch ein paar Schritte auf die Uhr kriegt.
Wann haben Sie das letzte Mal Radio gehört?
Am Wochenende. Also wenn ich im Auto sitze, das passiert sehr häufig, wenn ich im Wahlkreis unterwegs bin, denn ich komme ja aus Nordsachsen und das ist eine sehr ländlich geprägte Region. Und da, wenn man da einiges an Wahlkreisterminen auch absolvieren möchte, ist man aufs Auto angewiesen. Mhm. Und im Auto höre ich sehr gerne auch Radio. Dann höre ich meistens morgens die Nachrichten erstmal, ja, den ganzen Tag auch, so zu wissen, was aktuell ist. Aber ehrlicherweise nachmittags schalte ich auch gerne den privaten Hörfunk dann an, um so ein bisschen so ein allgemeine, auch ein bisschen Unterhaltung zu haben, ja, aber eben auch so ein paar Informationen, so ein bisschen was Lockeres.
Wen denn? Was hören Sie denn dann?
Dann gibt es Radio PSR, ist ja bei uns nach wie vor ein sehr starker Sender. Ich habe da auch mal ein Praktikum gemacht vor vielen Jahren. dann haben wir Hitradio RTL und ja, also ich sepp dann immer so ein bisschen so zwischen den, auch RTL insgesamt gibt es ja auch 89,0 und ja, wie sie sich alle nennen.
Was glauben Sie, wie werden wir in 10 Jahren Radio hören oder wie werden Sie in 10 Jahren Radio hören?
Naja, ich gehe ehrlicherweise davon aus, dass es auch nach wie vor Autos geben wird, dass es Situationen geben wird, wo wir auch Radio genießen. Ich höre übrigens auch morgens Radio. Das ist auch typisch, glaube ich. Dass,
so in der Küche.
So genau, wenn man so das Frühstück vorbereitet oder zum Frühstück dann insgesamt, dass man da so ein bisschen auch das mag, wenn man da so ein paar, nettes Programm im Hintergrund hört. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch in Zukunft der Fall ist. Sicherlich alles dann noch digitaler als jetzt. Aber diese Angebote, weil sie niedrigschwellig sind, gerade auch privater Hörfunk, denke ich, wird es auch noch in Zukunft geben.
Lassen Sie uns einen kurzen Blick in Ihre Vita werfen. Sie haben in Halle und Leipzig studiert, sind promovierte Politikwissenschaftlerin, sind 98 in die CDU eingetreten, noch vor dem Abi. Sie haben lange Zeit im Bundestag gearbeitet als Büroleiterin von Abgeordneten. Dann haben Sie lange Zeit im Sächsischen Landtag gesessen, sind Mitglied im ZDF-Fernsehrat, sitzen selbst seit 2 Jahren im Bundestag als Abgeordnete. Hier sind Sie Mitglied im Ausschuss für Kultur und Medien und Sprecherin Ihrer Fraktion für Kultur- und Medienpolitik.
Korrekt.
Sie haben das eben schon so angedeutet, aber würde ich gerne noch mal ein bisschen deutlicher von Ihnen hören. Für wie wichtig halten Sie denn Privatradio?
Privatradio ist sehr wichtig. Wir stehen ganz klar zum dualen Mediensystem. Also das heißt, dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk auf der einen Seite, aber die privaten Angebote auf der anderen Seite sind unglaublich wichtig. Gerade in diesen Zeiten, wir erleben ja doch eine starke Medienkonzentration an vielen Stellen. Also durch die Digitalisierung, durch die großen Tech-Plattformen, die es gibt. Und das ist auch für den privaten Rundfunk eine große Herausforderung, sehr schwierige Zeit. Und wir stehen dafür, dass wir eine möglichst große, aber eine Vielzahl, eine Bandbreite an Medienakteuren für wichtig befinden, um die Medienvielfalt auch zu erhalten.
Sie sprechen die Vielfalt an und auch so die Dualität. Wo würden Sie denn sagen, ja, gibt es Aufgaben, die private und öffentlich-rechtliche Anbieter speziell haben und wo liegen diese Unterschiede in Ihren Augen?
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat einen Auftrag, der im Staatsvertrag geregelt ist. Und dieser ist eben vor allen Dingen auf Information, Bildung, Kultur und ein eingeschränkten Unterhaltungsangebot gebunden. Ich bin auch der Auffassung, dass sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk darauf konzentrieren sollte, auf diesen Auftrag, während der private Hörfunk eine andere Ansprache hat. Sie durchaus auch Zielgruppen anders ansprechen können. Sie sind manchmal auch innovativer. Also es war auch ein Grund, also gerade das Thema Frauen und Privatrundfunk, Hörfunk ist ja auch ein starkes Thema. Da war der Private viel früher Präsenz, auch mit einer Vielfalt auch im Moderationsbereich. Und deswegen gibt es da eine Unterschiedlichkeit und beides ist wichtig.
Der VNet als Verband der privaten Medien fordert eine Art Reset, eine Art Neustart des dualen Mediensystems in Deutschland. Unter anderem mit der Forderung, dass die kommerzielle Ausrichtung von ARD-Radioanstalten deutlicher geklärt und definiert wird. Was wären Ihre Vorstellungen und Wünsche bei einer möglichen Reform oder Reformierung?
Also das eine habe ich schon gesagt, auch eine Konzentration auf den Auftrag, das ist wichtig. Wir brauchen eine Strukturveränderung, das habe ich auch an verschiedenen Stellen schon gesagt, eine stärkere Effizienz. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ja sehr breit aufgestellt, er hat sich auch immer wieder vergrößert. Und hier müssen wir halt immer die Frage stellen, sind die Strukturen noch der Zeit angemessen? Und wir müssen auch dahin kommen zu sagen, es muss auch Veränderungen geben, dass man auch sagt, es gibt schlankere Strukturen. Zum Beispiel die Frage, braucht es denn diese vielen Popmusikangebote im Radiobereich? Ne? Da kann man ja auch sagen, da lässt sich das stärker konzentrieren. Wir haben gesagt, die Regionalität ist ein ganz wichtiger Aspekt, den vor allen Dingen der öffentlich-rechtliche Rundfunk erfüllen muss und sollte. Und das gilt da auch fürs Radio. Da ist natürlich auch insgesamt eine Vermarktung durchaus ein Punkt. Wir reden natürlich auch über die Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Da treten wir ja dafür ein, also zumindest tun wir das hier an dieser Stelle. Die Länder haben ja die Hauptkompetenz, da gibt es verschiedene Sichtweisen. Aber wichtig ist, eine Beitragsstabilität zum Großen und Ganzen zu erreichen. Und da muss man ehrlicherweise sagen, dass da auch der Aspekt Werbung mit drin ist. Natürlich in viel kleineren Umfang. Und es ist auch in Ordnung, dass dieser Umfang sehr viel kleiner ist. Aber es ist eben auch ein Beitrag zur Stabilisierung des Rundfunkbeitrags.
Also Sie haben jetzt ganz viele Dinge angesprochen, die würde ich gerne so ein bisschen nach und nach abarbeiten. Also ich verstehe Sie richtig, dass Sie sagen, bei den ARD-Wellen, es braucht nicht so viele Popwellen, nicht so viele Schlagerwellen, das sollte gestrafft werden.
Richtig, genau. Das ist ein wesentlicher Punkt. Ich habe ja auch gesagt, es ist jetzt anders angefangen. Die Schwierigkeit beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk liegt ja auch darin oder insgesamt der Medienpolitik, dass wir eine reine Länderzuständigkeit haben. Also ich eigentlich als Bundespolitikerin habe ja gar nichts zu sagen, weil es wirklich eine Länderaufgabe ist. Und wir haben 16 Bundesländer und die müssen sich ja gemeinsam darauf verständigen, wie der jeweilige neue Medienstaatsvertrag aussieht, wie er ausgestaltet ist und sie müssen da zu einem Konsens kommen. Die Landesparlamente müssen letztlich das auch abstimmen, sie müssen auch da einverstanden sein. Das macht es aber auch schwierig. Wir hatten das ja auch in der aktuellen Diskussion, weil jedes Land auch sehr gerne natürlich die eigenen Rundfunkhäuser erhalten will. Aber das bin ich der Ansicht, von der Seite sollte man vielleicht nicht die Diskussion führen, sondern eher danach, was sind denn die Kernaufgaben, zum Beispiel bei der ARD, das Thema Regionalität, beim ZDF zum Beispiel eher das Thema Nationalität. Und danach sortieren wir das dann auf. Und beim Auftrag und dem Unterhaltungsprogramm, was Sie ja auch gerade nochmal angesprochen haben, da ist es ja so, dass eigentlich Unterhaltung nur dann quasi erlaubt ist im Rahmen des Auftrags, wenn Bildung und Information und Beratung damit gemeint ist. Also eine Unterhaltung, die dem Auftrag dient. Mhm. Und das ist eine klare Einschränkung. Vor allen Dingen, wenn man jetzt mal so zu diesen Pop-Radios oder Popmusik-Radios kommt, muss man sagen, da kann man wirklich die Frage stellen, ist das jetzt auch der Auftrag?
Die Werbung haben Sie auch genannt als Thema. Das ist oft ein Knackpunkt, der Gedanke, dass ARD-Hörfunkwellen nicht so viel Werbung ausstrahlen sollten wie die privaten. Den gibt es ja schon länger. Also die Forderung nach einer Reduzierung der Werbezeiten in öffentlich-rechtlichen Sendern. Auf der anderen Seite haben Sie aber eben die Werbung genannt als Stabilisator für den Rundfunkbeitrag. Also wo ist da der Pfad? Wie sehen Sie das?
Ja, das ist tatsächlich ein großes Thema. Der Werbemarkt ist in einer sehr schwierigen Lage. Das werden wir sicherlich auch noch mal ein Stück weit vertiefen. Also vor allen Dingen auch die Problematik der drohenden Werbeverbote und so weiter. Das heißt, der private Rundfunk hat es da auch schwer. Ich verstehe deshalb auch die Forderung nach einer Einschränkung oder es gibt auch VNet, der Verband sagt auch, es sollte vielleicht gar keine Werbung geschaltet werden im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, weil es beitragsfinanziert ist. Das kann ich in der aktuellen Lage nachvollziehen, auch weil beim Privaten natürlich noch viel stärker hinzukommt, dass die Plattformen im digitalen Bereich eine starke Wirkung haben. Gleichzeitig muss man aber immer wieder auch sagen, dass eben die Werbezeiten schon auch jetzt und heute sehr eingeschränkt sind für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ich glaube, im TV-Bereich sind das 20 Minuten am Tag. Und es ist eben dann trotzdem auch ein nicht unwesentlicher Anteil für das Thema Beitragsstabilität. Deshalb kann ich das auch nachvollziehen, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk hier sagt, es ist ein kleines Pendant und es sind auch andere Werbeträger. Also es werden ja auch andere Dinge beworben. Also es sind andere Partner. Es ist nochmal ein anderer Aspekt. Also man hat hier auch ein anderes Angebot oder eine andere Unternehmen, die sich präsentieren.
Sie haben das eben schon angedeutet. Es droht ein Werbeverbot. Lassen Sie mich das so formulieren. Das ist auch ein Thema, das viele bewegt in der Branche. Ein weitreichendes Werbeverbot für Lebensmittel. Problem ist, Privatradio refinanziert sich überwiegend über Werbeeinnahmen. Jetzt gibt es seit längerem die Pläne von Bundesernährungs- und Landwirtschaftsminister Cem Özdemir, der verhindern will, dass Kinder zu doll, allzu sehr mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, mit Werbung dafür, die zu zuckerhaltig, zu fetthaltig, zu ungesund sind. Das ist soweit irgendwie auch nachvollziehbar. Es gibt inzwischen, ich glaube, den vierten Entwurf eines Gesetzes. Alle wurden bisher im Kabinett geblockt. Ich habe mich darüber bisher mit Abgeordneten unterhalten dürfen, die Teil der einer regierungstragenden Fraktion waren, also Teil der Ampelkoalition. Wie sehen Sie diese Pläne?
Wir sehen die komplett kritisch, müssen wir sagen. Also wir arbeiten ja sehr eng auch mit der AG Landwirtschaft zusammen und Ernährung. Die auch mit der AG Familie, muss man ja sagen, weil es ja um das Thema Ernährung geht. Wir finden es kritisch, dass es keine Gesamtstrategie gibt an dieser Stelle. Das heißt, wenn wir darüber reden, dass die Menschen vielleicht auch durch die Corona-Zeit zu dickleibig geworden sind, dass wir zu viele Adipositas-Fälle haben in Deutschland, dann müssen wir eben schauen, wie können wir eine Gesamtstrategie aufstellen. Als Union sehen wir da aber auch die Eigenverantwortung klar als maßgeblich an. Das heißt, die Familien entscheiden, was gegessen wird. Und es ist natürlich wichtig, dass zum Beispiel auch die Schulen mit involviert werden, dass in den Kindergärten, Kitas entsprechend das Thema gesunde Ernährung einen Platz hat, dass darüber gesprochen wird. Also eine Gesamtstrategie. Wir sind nicht der Ansicht, dass jetzt mal verkürzt ausgedrückt der Staat in die Kühlschränke der Familien hineinregiert sollte. Das heißt, wir finden ein Werbeverbot, vor allen Dingen in dieser aktuellen Auslegung, aber auch grundsätzlich als nicht verhältnismäßig. Das heißt, wir lehnen das ab. Und für den Medienbereich ist das ja nochmals zusätzlich wichtig, weil wir schon einen schwierigen Werbemarkt haben und durch die Einschränkungen ja nochmal eine Steigerung hinzukommt, noch weiter der Werbemarkt eingeschränkt wird. Und dann fragt man sich wirklich, wie es sein kann, dass man hier so rigoros ein Werbeverbot schafft und damit eben auch gerade diesem Thema der Medienkonzentration nochmal Vorschub leistet, was wir ja anders wünschen. Das ist die Breite, die Vielfalt der Medien, wie eingangs schon ausgeführt.
Also ich frage Sie nochmal ganz deutlich, das Instrument eines Werbeverbots, um dieses Ziel zu erreichen, gesünderes Leben, halten Sie für falsch?
Korrekt, genau. Also wir lehnen das ab und sagen eben auch, dass es vor allen Dingen unverhältnismäßig ist und weiß nicht, wenn dann Joghurt erst 23 Uhr beworben werden darf, dann ist da irgendwie keine richtige Erklärung an der Stelle, wie das man auch noch irgendwie vermitteln möchte. Und dann kommen ja die nächsten Werbeverbote. Das muss man ja auch sagen. Man hat jetzt das Thema Lebensmittel, aber dann werden weitere Werbeverbote folgen. Das heißt, es wird dann möglicherweise gar nicht mehr geworben werden. Und es fehlt auch die Evidenz. Das ist für uns ein ganz großes Thema. Das heißt, man kann überhaupt nicht nachvollziehen, wieso man diesen Weg geht, weil es gar keine Evidenz dazu gibt, die beschreibt, dass die Werbung einen Zusammenhang hat mit der Depp-Gleibigkeit innerhalb der Bevölkerung.
Es gibt noch ein weiteres Thema, das die Branche bewegt. Deswegen habe ich ganz am Anfang gefragt, wie Sie glauben, dass wir in etwa 10 Jahren Radio hören werden. Und das ist die Frage nach dem Verbreitungsweg. Zugespitzt geht es da um die Frage, ab wann hören die Menschen überwiegend über DAB Plus Radio oder noch über UKW? Erstmal allgemein gefragt, wie stellen Sie sich die Digitalisierung der Radiowelt vor? Gibt's da Vorstellungen?
Naja, also es gibt schon auch Vorteile von DAB Plus. Also wir sind eine sehr technologieoffene Gesellschaft oder wünschen uns das auch. Die Menschen wollen ja eigentlich auch gerne den neuen Standard haben. Sie wollen auch den Fortschritt. Und ich finde es gerade bei DAB Plus, sind ja mittlerweile auch viele Autos DAB Plus fähig. Das ist natürlich schon ein großer Vorteil, dass man dann einen Klang hat, egal an welchem Ort man sich befindet, weil es eben eine digitale Übertragung ist. Das ist schon ein großer Vorteil und ich denke, dass das sich am Ende auch durchsetzen wird.
Also, dass das die Zukunft ist.
Ja, klar.
Ja. Weil in der Debatte UKW, DAB Plus fällt oft der Begriff Verbreitungsneutralität, also so in meinen Worten wiedergegeben, dass Verbreitungswege für Medien so lange verfügbar sein sollten, wie es dafür eine nennenswerte Nachfrage gibt, einen Markt gibt. Da geht es natürlich vor allem um UKW, weil das im Moment mit Abstand der Verbreitungsweg ist, der die größte Reichweite generiert. Wie stehen Sie denn zu dieser Thematik Neutralität?
Also wir haben ja jetzt in Deutschland auch noch kein Datum, wo man sagt, dann wird alles abgeschalten und das kann ich auch nachvollziehen. Insoweit ist das jetzt, denke ich, erstmal schon in Ordnung. Man muss das auch berücksichtigen, dass UKW-Frequenzen nach wie vor der größte Verbreitungsweg sind. Ist ja auch wiederum für das Thema Werbung auch ein wichtiger Aspekt, weil eben danach nach Reichweite eben auch Werbeeinnahmen generiert werden können. Ich glaube aber, dass sich am Ende die Technologie durchsetzt, weil das sich an vielen Stellen immer wieder so gezeigt hat. Also wir hören ja auch nicht mehr Mittelwelle oder Kurzwelle. Das waren ja auch mal frühere Zeiten und Möglichkeiten. Dann hat man festgestellt, UKW klingt besser, hat eine bessere Verbreitung. Dann hat sich das durchgesetzt. Genauso wird sich dann jetzt auch DAB Plus durchsetzen. Auch wenn man sonst eine Neueinschaffung tätigt, ist es doch so, dass es oft schon mit der neuen Technologie werden ja auch dann die Produkte beworben, wiederum vom Hersteller. Insoweit bin ich da sehr zukunftsoptimistisch, dass sich da die digitalen Angebote Stück für Stück durchsetzen werden.
Im Moment ist es ja so, ich habe die Zahlen nochmal rausgesucht, dass 88% der deutschen Haushalte über UKW erreichbar sind und DAB Plus erreicht im Moment 31%. Das wäre ein massiver Nutzereinbruch. Wenn ich Sie richtig verstehe, plädieren Sie dafür, dass das so eine Art über Jahre oder Jahrzehnte hinweg fließender Übergang wird?
Oder? Ich glaube nicht, dass es Jahrzehnte dauert, ehrlicherweise. Mhm. Das kann ich mir nicht so recht vorstellen, weil ja auch, ich meine, schauen wir uns die Smartphones an, wie schnell die Veränderung dort gewesen ist, von einem relativ großen, klobigen Handy, Nokia, was weiß ich, dann doch zu den Smartphones der heutigen Generation, dass es immer wieder auch ein Interesse gibt, sich auch bei einer Neuanschaffung dann ein neues Modell zu leisten. Es gibt ja auch in einigen Bundesländern durchaus auch eine Förderung für die Überführung sozusagen. Da wird also durchaus auch ganz schön viel schon getan. Es wird eine Umstellungszeit brauchen. Jahrzehnte halte ich jetzt für relativ lang. Und ich denke, dass es sich, auch wenn die Zahlen momentan noch nicht so sind, dass es eben doch noch die meisten UKW-Sender sind, denke ich doch, dass sich das an vielen Stellen dann Stück für Stück umsetzen wird.
Was halten Sie denn von einer Art, Sie haben das Überführung genannt, ja, also von einer staatlichen Unterstützung für diese Überführung?
Die Bundesländer sind zuständig und die machen es an verschiedenen Stellen. Ich hatte das auch nochmal nachgeschaut. Auch Sachsen beispielsweise hat da eine Förderung. Das finde ich schon ziemlich stark, dass das gemacht wird. Also funktioniert ja so, dass wenn das Programm gleich bleibt, es dann eine Förderung gibt. Das ist so eine Voraussetzung, eine Bedingung. Und ansonsten gibt es eben jetzt hier keinen konkreten Zeitpunkt. Ich glaube, das ist jetzt auch erstmal okay. Gegebenenfalls gibt es den an einer anderen Stelle nochmal. Es muss natürlich schon so auch auch sein, dass es realistisch ist, dass es für die Radiosender auch darstellbar ist, dass man dann zu einer guten Lösung kommt. Meine Erfahrung ist ja auch immer, wenn man jetzt mit den Betroffenen, der betroffenen Branche im Gespräch ist, findet man an der Stelle auch gute Lösungen. Wir sehen ja leider in der heutigen Zeit, wenn wir nochmal kurz zu den Werbeverboten kommen, dass dieser Austausch fehlt, dass man eben nicht mit der Branche spricht. Und ich denke aber, dass es wichtig ist, einfach mit den Betroffenen dann zu einer guten Lösung zu kommen.
Wir sind schon fast am Ende, aber ich habe noch eine Frage zu den Verbreitungswegen, weil das ist ein bisschen ketzerisch, das ist mir auch klar, weil Sie eben von Nokia bis zum Smartphone diese Genese beschrieben haben. Da frage ich mich halt auch, wie man auch dann jetzt schon auf die Idee kommen kann, dass DRB Plus die Zukunft des Verbreitungsweges sein kann.
Das ist ein Kritikpunkt. Ja. Man weiß natürlich oft nicht, wie sich die Medienwelt weiterentwickelt, wobei wir natürlich Digitalisierung an ganz vielen Stellen ja sehen. Wir haben natürlich, insoweit gebe ich Ihnen auch recht, wir haben ja auch das klassische analoge Fernsehen, das lineare Fernsehen und den nichtlinearen Bereich. Und wir wissen auch, dass so schnell der analoge Bereich nicht wegfallen wird. Also es wird immer noch lange Zeit ein Angebot, ein klassisches Fernsehangebot geben. Das ist ein gutes Beispiel für das, was Sie meinen, dass man eben noch nicht genau weiß, wie sich es immer am Ende entwickelt. Auf der anderen Seite, gerade bei solchen Themen von technischen Erneuerungen, gibt es ja doch seitens der Hersteller auch ein Interesse, das zu verkaufen und das an den Mann und die Frau zu bringen. Und insoweit habe ich eigentlich deswegen einen ganz optimistischen Zugang und denke durchaus, dass das Thema Digitalisierung und Digitalradio, digitale Angebote da doch ein Zukunftsfeld sind.
Ich würde gerne eine kleine Schnellfragerunde mit Ihnen machen. Wenn Sie erlauben, ich beginne einen Satz, den Sie vervollständigen.
Oh Gott.
Ja? Warum sagen das alle? Alle.
Das sagen immer alle, weil sie immer schockiert sind von so einer Sache. Ja, genau.
Okay, wir versuchen das gerne, wenn Sie möchten. Der erste Satz beginnt mit, dass es in Zukunft noch lineare Live-Radio-Programme geben wird.
Dafür spricht durchaus auch einiges, ja.
Damit es in Zukunft eine vergleichbare Vielfalt und eine vergleichbare Qualität bei privaten Audioangeboten gibt, muss Folgendes getan werden.
Müssen die privaten Rundfunkanstalten einen verlässlichen Rahmen bekommen? Sie müssen, das ist ja die Aufgabe von Politik, diesen Rahmen zu bilden. Und dazu zählen auf gar keinen Fall Werbeverbote.
Dass Radioprogramme noch lange über UKW-Frequenzen verbreitet werden.
Das ist eine Frage, was lange ist.
Dass es Werbeverbote für bestimmte Lebensmittel im Radio geben wird.
Hoffe ich nicht.
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk sollte sich inhaltlich auf Folgendes konzentrieren.
Auf Information, Bildung, auf Kultur, das ist wichtig. Ich bin ja auch Sprecherin für den kulturpolitischen Teil und eben auch Unterhaltung, aber in eingeschränkter Form.
Vielen Dank bis hierhin. Sie haben eben gesagt, dass Sie einmal ein Praktikum gemacht haben bei einem, bei einem Privatsender.
Jetzt richtig.
Würde ich gerne ein klein wenig, wir brauchen ein bisschen Kreativität. Ganz zum Schluss gibt es eine Frage, die stelle ich jedem Gast. Die geht so. Angenommen, Sie hätten in einem privaten Radiosender Ihrer Wahl eine Sendestunde zur Verfügung und Sie könnten da für eine Stunde Programmdirektorin sein. Könnten diese Stunde gestalten, wie Sie wollen. Da darf auftreten, wer möchte, die Inhalte, das entscheiden alles Sie. Was würden Sie da machen?
Das ist wirklich eine spannende Frage. Ja, also ich finde das ja ganz cool, was die Barbara Schöneberger durchaus auch so, wenn sie so einlädt. Und ich höre das ganz gerne mit den Waffeln einer Frau. Und weil da auch immer tolle Gäste kommen und sowas, da hätte ich auch Lust drauf, einfach spannende Gäste einzuladen, die bekannt sind, Stars und Sternchen, und dann so eine nette Fragerunde zu gestalten.
Ja, okay, aber Sie sind noch nicht entlassen. Wen würden Sie einladen?
Also Sie wollen, wen würde ich einladen?
Ja, genau.
Wen würde ich am liebsten einladen? Ich bin da sehr, es könnten Künstler sein, also zum Beispiel von der Leipziger Schule. Ich finde Neo Rauch toll. Mit so jemandem würde ich gerne mich austauschen. Ich finde aber auch Sänger natürlich, auch deutsche Sänger toll. Ich finde dieses Duo aus Apache und Udo Lindenberg spannend. Also mit solchen Leuten würde ich mich auch gerne mal treffen und da könnte ich mir vorstellen, dass das ganz lustig werden könnte.
Okay, und Sie wissen ja, zur Unterhaltung gehört auch Musik. Was für Musik würden Sie spielen in dieser Stunde?
Das natürlich dann Komet natürlich. Das wäre dann naheliegend. Und auch, ja, so zum Beispiel, das ist schwierig. Welche Musik würde ich spielen? Ich mag viel deutsche Musik. Ich würde auch Herbert Grönemeyer gerne hören und ich würde auch querfeldein. Ja, ich mag natürlich auch die Klassiker. Also das ist Depeche Mode oder Phil Collins oder Jimmy Somerville oder ganz vieles.
Ja, okay, aber dann haben wir schon mal eine Vorstellung. Ja, vielen Dank. Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für diesen Spaß. Dr. Christiane Schenderlein, Bundestagsabgeordnete der CDU, bei uns im Podcast. Schönen Tag. Alles Gute für Sie.
Vielen Dank.